Nach 11 bis 23 Sekunden wird im Erstkontakt die Patientin das erste Mal unterbrochen. Als ich diese Studienergebnisse gehört habe, dann dachte ich, okay, gut, gib Raum, gib dem Anliegen Raum. Ich meine, stell dir vor, du wartest als Patientin draußen. Manchmal haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Verzögerung in unseren Sprechstunden. Die Patientin hat etwas auf dem Herzen, die ist vorbereitet und kommt teilweise auch mit einer Ausarbeitung zu uns und möchte ganz gern vortragen, was ihr Leid ist. Und dieses erste aussprechen lassen, das ist so wichtig, dass sich die Patienten gehört fühlen in der Kommunikation. Dass da ganz viel auch einfach für mich schon drinsteckt als Ärztin an Differentialdiagnosen.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast leitet die Günne-Wieber-Praxis Zürich-Stadelhofen. Sie fand ihre Berufung bereits mit 16 Jahren, als sie bei einem Praktikum am Uni-Frauenklinikum Heidelberg gleich ins kalte Wasser geschmissen wurde und bei einer Brustamputation assistieren durfte. Die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe erzählt von ihrem Arbeitsalltag und erklärt, was wirklich zählt, wenn man Patientinnen durch ihren ganzen Lebenszyklus begleiten möchte. Wie geht man mit den verschiedenen Befindlichkeiten von Patientinnen um und wann ist Humor der letzte Ausweg? Wie überbringt man schwierige Nachrichten und schafft den Spagat zwischen professioneller Klarheit und menschlicher Nähe? Wann macht es Sinn, in der Perimenopause Hormone zu nehmen? Und wann ist eher eine Änderung der eigenen Einstellung zu diesem Lebensabschnitt angebracht? Frau Dr. Nadja Pauli spricht offen über alle Themen, von Krebs über Kinderwunschbehandlungen bis hin zu Impfungen. Sie zeigt beeindruckend auf, dass es Ärztinnen und Ärzte als erstes mit ihren Patientinnen und Patienten klicken lassen sollten, um erfolgreich behandeln zu können. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser neuen Folge von Make It Click, der Podcast. Liebe Nadja, es freut mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Danke, liebe Jenny. Ich freue mich auch total, bei dir zu sein und herzlichen Dank für deine Einladung.
Du arbeitest als leitende Ärztin seit letztem Jahr in der Günne-Wieber-Praxis in Zürich. Und warst davor 8 Jahre leitende Ärztin Solliger Berg in der Permanence, auch in Zürich, in der Frauenpermanence. Und im Vorfeld habe ich mir überlegt, was wir alles bereden können und besprechen können und was mich abgesehen von Hormonen, Kommunikation im Praxisalltag etc. interessiert, ist als erstes, was hat dich an dem Beruf der Gynäkologin so fasziniert, dass du gesagt hast, diesen Weg möchtest du gehen, weil ich stelle mir vor, also ich möchte weder persönlich auf den FKK-Strand gehen, um alle Menschen nackig zu sehen, und stelle mir das als ganz große Herausforderung vor, weil man ja alles sieht. Wieso Gynäkologie?
Das ist eine super Frage. Super. Klasse. Also erstmal, ich komme aus keiner Ärztefamilie, aber Medizin war für mich schon recht früh klar. Und zwar war ich im Alter von 4 Jahren schwer krank selber. Ich bin erkrankt nach einem Unfall und hatte so gut wie keine Blutgerinnung mehr und war mehrere Wochen im Spital. Diese Erfahrung, dass ich im Krankenhaus in einem Wattebett gebettet wurde, und als 4-Jährige überhaupt nicht mehr in der Lage war, überhaupt in ein Spielzimmer zu gehen, weil ich schlicht und ergreifend keine Gerinnungsfaktoren oder auch Thrombozyten mehr hatte und innerlich hätte verbluten können.
Das ist eine Thrombozytopenie, ne?
Genau, die Thrombozytopenie, die ich hatte, genau, unter anderem, aber auch keine Gerinnungsfaktoren mehr nach einem schweren Unfall. Das passiert sehr selten und es wurde dann abgeklärt, auch über mehrere Eingriffe an mir mit 4-Jährige, aber man konnte zum Glück die Leukämie zum Beispiel, die auch Ursache dafür sein kann, ausschließen. Es war wirklich dieser Unfall, der das Ganze gemacht hat mit mir. Und die Erfahrung war einfach so, ich war mehrere Wochen im Spital, musste im Wattebett liegen, durfte mich nicht bewegen. Jedes kleine Trauma hätte eine innerliche Blutung verursachen können. Die war hart, aber ich habe da die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen toll mit mir waren und sehr gut mit mir umgegangen sind und mir das so erklären konnten, auch als 4-Jährige, dass ich das verstanden habe. Und da mit 4 konnte ich dir sagen, ich studiere Medizin, ich möchte das auch mal machen, ich werde helfen.
Mhm. So. Also die Berufung.
Die Berufung war dann schon gesetzt. Mhm. Jetzt, wie kommt's zur Gynäkologie? Und ich finde immer wichtig, dass du faszinierende Menschen hast im Leben, die dich auf irgendwie ein Gleis bringen, auf einen Zug mitnehmen und mitreißen. Und das war bei mir dann so, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und hatte das sogenannte Praktikum Berufsorientierung am Gymnasium. Das war ein zweiwöchiges Praktikum und ich habe dann beschlossen, ich bewirb mich einfach mal so als 16-Jährige an sämtlichen Uni-Frauenkliniken und Kinderkliniken damals. Das waren so die zwei Fachrichtungen, mit denen ich vielleicht selbst schon Berührung gemacht hatte. Und dann kam das Schreiben zurück vom Professor Bastard aus Heidelberg von der Uni Frauenklinik. Ein persönliches Anschreiben, dass er mich gerne empfängt, am Montag früh um 7.15 Uhr zum Frührapport. Ich sollte 2 Arztkittel mitbringen, die habe ich dann auch gekauft mit meiner Mutter zusammen und war dann so mit grün hinter den Ohren bei diesem Frührapport und er wusste, dass ich komme. Er war darüber informiert, er hat mich vorgestellt, dann als 17-Jährige, vor der versammelten Mannschaft der Uni-Frauenklinik Heidelberg. Und das war einfach gut, gesehen zu werden von diesen Menschen, dass er noch wusste, dass ich komme. Und dann unter seinen Fittichen direkt nach diesem Rapport mitzulaufen. Ich durfte an dem ersten Tag tatsächlich mit ihm in den Operationssaal gehen und habe am allerersten Tag in der Universitätsfrauenklinik Heidelberg meine erste Ablatio Mamme am Tisch assistiert. Eine Brustamputation.
Oh. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich, oder?
Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich habe auch Anfragen von Schnupperpraktikantinnen und nehme auch Schnupperpraktikantinnen mit in den Operationssaal, wenn sie mich explizit ansprechen, in den Kaiserschnitt-OP. Die sind natürlich dann auch, die müssen auch unterschreiben. Es ist auch heutzutage noch möglich. Ich würde sagen, am Tisch, ein Kaiserschnitt direkt am Tisch mitzumachen, ist nochmal was anderes als jetzt eine Brustamputation. Aber das hat mich schon sehr geprägt. Also dieser erste Moment, dass ich da im ersten Vormittag meiner Karriere quasi schon eigentlich so ein Karzinom mit operiert habe. Das war toll. Danach hat er mich mitgenommen, Mittagessen, Kantine und abgesetzt im Kreissaal. Da hatte ich dann einen von meinen 2 Kitteln an und habe meine allererste Geburt gesehen.
Also gleich ins kalte Wasser geworfen sozusagen.
Gleich alles rein. Also ich wurde dann übergeben. Er hat natürlich nicht mehr Händchen gehalten, sondern mir einfach den Hebammen übergeben. Und dann war es um mich geschehen. Dann hatte ich quasi die Entscheidung getroffen, okay, das ist genau mein Ding, das ist so vielfältig. Ich kann Leuten mit Krebserkrankungen helfen, aber auch wunderschöne Momente mit begleiten, nämlich eine Geburt, Vorsorge, Mutterschaft, viele verschiedene Lebensphasen der Frauen begleiten. Ja, und so hatte er mich.
Sieht man noch, wegen meiner Eingangs- oder sehr vielleicht auch naiven oder vielleicht auch provokanten Eingangsfrage, sieht man, wenn man so viele verschiedene Anatomien sieht und so verschiedene Körper, sieht man dann noch den Körper so, also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, sieht man das dann noch als Körper und sagt, oh, das ist jetzt ein schöner, das ist nicht, oder sieht man quasi, was man zu tun hat und man sieht dann den Menschen dahinter und das Ultraschallbild und man kann da abstrahieren. Weißt du, was ich meine? Also es ist vielleicht eine komische Frage, aber bekommt das dann bekommt man eine andere Sicht darauf?
Also insgesamt wird als Gynäkologinnen dringst du in eine Intimsphäre vor, die normalerweise ja nur den Partnern oder Partnerinnen vorbehalten ist. Du bist wirklich in der absoluten Intimität mit deinen Patientinnen. Und ich denke da wirklich nicht drüber nach. Also es ist wirklich so, dass ich das sehr professionell und distanziert sehe. Ich bewerte die Vulva, Vagina nicht. Ich kann das völlig abschalten. Abstrus war mal der Fall, dass ich mit einer Patientin aus dem Ausland in der Sprechstunde war und sie wollte eine Zystenkontrolle vom Eierstock haben. Und ich habe gesagt, ja, kann ich Ihnen gern machen, kann ich Ihnen anbieten, kein Problem. habe dann den Ultraschall gemacht und wir machen den natürlich hier üblicherweise transvaginal. Wir führen diesen Stab ein durch die Scheide und untersuchen dann naheliegend, einfach weil wir da nahe dran sind, Eierstöcke und Gebärmutter. Und hinterher hat die Patientin ganz übel reagiert, weil sie nicht damit gerechnet hatte, vaginal untersucht zu werden. Sie war das aus dem Ausland nicht gewöhnt. Dort hat man nur Transabdominal-Ultraschall gemacht. Mhm. Und es kam fast zur Klage. Und sie hat mir quasi eine Vergewaltigung vorgeworfen.
Das ist ja spannend.
Und dann wurde mir auch bewusst, in welche Intimität ich eindringe.
Mhm. Mhm. Glaubst du, ist es nochmal anders für eine Ärztin oder wenn Frauen den Beruf ergreifen als für männliche Kollegen? Oder unterhaltet ihr euch darüber und sagt, hey, das ist eigentlich nochmal eine Hürde vielleicht mehr, die Männer nehmen müssen? Wahrscheinlich bei einem Arzt, der Urologe ist, ist es wahrscheinlich für eine Urologin dann dasselbe umgekehrt. Ist es nochmal eine andere Hürde, die man vielleicht auch kommunikativ dann nehmen muss mit den Leuten, weil man eben das ist dieses sehr Intime dann sieht, anders als in anderen Fachrichtungen, wo man sagt, okay,
ganz
das ist Hautkrebs oder so oder Hautarzt oder Dermatologe oder.
Also ich glaube, die Männer müssen schon deutlich mehr Sensibilität in diesem Bereich üben als wir. Also ich war auch schockiert, dass ich dann diesen Vorwurf der Vergewaltigung plötzlich hatte. Wo ich nie drüber nachdenken würde, natürlich, ich sehe das so professionell und so distanziert und bin so sehr heterosexuell selbst, dass ich da natürlich überhaupt nichts mit Sexualität sehe. Aber männliche Kollegen natürlich, die müssen gerade heutzutage ja fast immer eine weibliche Kollegin dabei im Zimmer haben, um zu untersuchen. Das brauchen wir natürlich nicht.
Ja, klar. Das ist spannend auch und was ist auch was gewisse Untersuchungen oder gewisse Situationen Menschen auslösen, finde ich auch immer bemerkenswert oder beeindruckend. Welcher Teil an deinem Beruf, du hast schon angesprochen, es gibt logischerweise die Geburtshilfe und die Geburtsbegleitung oder eben dann auch wenn Menschen Krebs haben, welcher Teil hat dich an deiner Arbeit oder reizt sich am meisten oder am meisten fasziniert oder am meisten, ja, interessiert?
Um ehrlich zu sein, ist es mehr die Begleitung eines ganzen Lebens. Wir fangen schon, also meine jüngste Patientin ist 4 aktuell in der Kindergynäkologie und die älteste aktuell 98. Und ich glaube, mich fasziniert eigentlich, dass wir das ganze Leben begleiten können und dass wir wirklich wichtige Phasen im Leben einer Frau als Wegleiter oder auch Komplizin, sage ich oft in der Sprechstunde, mitführen, mitmachen und wertfrei und neutral dazustehen.
Mhm.
Ich mache pauschal eigentlich alles recht gerne und ich möchte ganz gerne einen vielfältigen Alltag. Ich glaube, nur Jahreskontrollen auf Dauer wäre mir zu langweilig. Deshalb arbeite ich auch in dem Permanence-System mit 365 Tage geöffnet, 7 Tage die Woche, Sonn- und Feiertags geöffnet, mit Notfalleinheiten. Ich bin froh, wenn mal eine Eileiterschwangerschaft reinläuft und ich mal auch Akutmedizin machen kann. Ja, auch mal wieder ganz gerne einen Kaiserschnitt zwischendrin und eine Geburtsbegleitung. Aber doch meine Hauptberufung sehe ich darin, die Patientin wirklich zu führen über verschiedene Phasen im Leben.
Wenn du über die verschiedenen Phasen des Lebens redest, also ich bin jetzt letzte Woche 43 geworden und fand die 40 so ein irgendwie und mein Mann wird Ende des Jahres 60 und sagt, du bist ja noch ein junges Küken. Und ich so, ich bin schon 40 oder 43. Welche Phasen für Frauen von deinen Patientinnen siehst du, sind die kompliziertesten, gar nicht mal vielleicht von der gynäkologischen Sicht oder medizinischen Sicht, sondern eher von der psychischen, weil du kriegst ja viel auch mit, wie die Leute eben ihre Symptome oder sich selber das Leben wahrnehmen. Mhm. Was sagst du, was ist so für die Frauen so deine Patientin? Kann man das über den Kamm scheren, wo du sagst, oh, da ist so eine Zeit, wo vielleicht auch engmaschigere Begleitung, nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern wo einfach sich viel verändert?
Mhm. Das ist natürlich auch gerade mit 43, gell, Jenny?
Ich sehe.
Ja, genau. Also es ist auch wirklich gerade auch natürlich in aller Munde, es ist omnipräsent. Das ist die Phase der Perimenopause, Menopause, die Frauen aber besonders fordert zurzeit auch. Und so nehme ich das wahr, weil die Kinder werden anstrengender. Die Kinder sind vielleicht jugendlich pubertär oder kurz vorm Abitur. Und gleichzeitig fangen vielleicht im Leben an, die eigenen Eltern anstrengender zu werden oder die Schwiegereltern Probleme zu machen. Mhm. Es zieht von unten und von oben im Leben einer Frau.
Mhm.
Es wird erwartet, dass man auch vielleicht im Beruf immer noch die Karriere verwirklicht und die Familie stemmt. Also die vielen Faktoren, die auf so Frauenleben einbrischen, die haben sich ja schon deutlich verändert noch als zum Hausfrauendasein von früher. Und Hausfrauendasein, das meine ich wertschätzend. Das ist ein 24-Stunden-Job.
Mhm.
Aber es wird heutzutage fast erwartet, dass die Frau oder die Frau möchte auch, nachdem sie studiert hat, weiterarbeiten. Und gleichzeitig bleibt ja die Belastung im privaten Umfeld die gleiche.
Mhm.
Und dann kommt noch die Lebenssituation dazu, dass allmählich die Achterbahn der Hormone anfängt quasi zu laufen und da auch was vielleicht entgleisen kann, was der Psyche nicht wirklich zuträglich ist.
Mhm.
Die Östradiolspiegel im Gehirn, die normalerweise stabilisierend wirken, nehmen ab und dadurch schläft man schlechter. Der Antrieb wird anders. Und man hat wahnsinnige Stimmungsschwankungen.
Und das kenne ich gar nicht. Nein. Stimmungsschwankungen.
Wer hat die denn bitte?
Ja.
Mhm. Mhm. Also ich könnte auch einen Club gründen mit wer ist wach zwischen 3 und 5?
Hast du das Gefühl, es hat auch was mit dem medialen Interesse zu tun. Meine Mutter ist 80, wird 81 dieses Jahr und sehr, man würde sie vielleicht beschreiben als Tough Cookie. Aber auch ihre Freundinnen und Freunde, wenn ich die frage, Mensch, habt ihr Hormone genommen oder sowas in euren 40ern oder 50ern, sagen die, ach, wir doch nicht. Wir haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken, oder? wenn es uns schlecht ging, oder? Es ist doch alles normal und man muss sich damit nicht so befassen. Ist das auch medial ein Phänomen, dass es in den letzten Jahren stärker geworden ist, auch mit der Idee, dass Arbeitgeber irgendwie sich Gedanken machen müssen, haben die Frauen ihre Periode jetzt mal nicht nur Menopause, sondern auch ihren Zyklus, dass sie da irgendwie Tage frei kriegen aufgrund der Periodenbeschwerden. Ich finde das alles sehr befremdlich, aber ich bin, wie gesagt, mit einer sehr harten Mutter, also ich liebe sie sehr, aber sehr, sehr tough cookie aufgewachsen. So deal with it, that's life. Wie siehst du das?
Also diese Mutter habe ich auch, so bin ich auch aufgewachsen tatsächlich. Also Menopause, wer redet da schon drüber? Das macht man einfach, es stimmt ja auch. Also es ist ein physiologischer Prozess. Genau, von einer Phase der Reproduktion schaltet es ab in eine Phase der Nichtreproduktion. Es ist eigentlich letztendlich eine Normalität, die da passiert, ein physiologischer Vorgang ohne Krankheitswert. Aber heutzutage haben wir schon das Bewusstsein, nicht mehr leiden zu wollen. Oder wir haben erkannt, dass wenn es darum geht, dass Funktionalität aufhört, dass wir nicht mehr leistungsfähig sind oder nicht mehr gesellschaftsfähig, dass wir da ansetzen können und das nicht mehr ertragen müssen. Und natürlich die Generation unserer Mütter, die hatte gerade diese Abänderungsphase, wie die Schweizer sagen, in einer Zeit, wo auch diese Forschungsergebnisse der WHI-Studie so um sich griffen.
Mhm.
Und eigentlich letztendlich die Hormone weder in ärztliche Münder noch in Frauenmünder genommen werden durften. Es war total tabu, überhaupt über Hormone zu sprechen, aufgrund des Brustkrebsrisikos, das damals halt einfach falsch interpretiert wurde, was wir nachher im Nachhinein festgestellt und analysieren konnten und glücklicherweise jetzt gekippt ist. Und jetzt plötzlich dieses mediale Interesse. Also ich habe neulich im Instagram gesehen, es gibt ganz neue Fachrichtungen. Da wusste ich gar nicht, dass man sich ausbilden lassen kann zum Menopausencoach.
Ja, man kann sich zu jedem Coach ausbilden. Man braucht auch gar nicht mal wirklich mehr eine Ausbildung.
Das ist also echt erstaunlich, was es da alles gibt, gell?
Menopausencoach, der sagt dir dann, wann du welche Hormone wie nehmen musst und ja.
Genau, und begleitet und leitet dich. Ja. Genau.
Aber macht ihr das nicht? Also sollte das nicht ein Teil der gynäkologischen Betreuung sein, sozusagen, der Menopausencoach?
Absolut, genau. Und auch einfach, das ist natürlich auch einfach eine Krankenversicherungsleistung. Das ist natürlich einfach gedeckt. Ja, wir sind dafür zuständig und ja, wir können drüber reden und ja, dafür haben wir die Sprechstunden. Dafür sind wir zuständig als Gynäkologin.
Wo sagst du, geht es zu weit? Das eben auch mit, um nochmal auf den Krankheitswert, weil du gesagt hast, es ist eben keine Krankheit. Ja, es ist ja auch schon bei der Schwangerschaft so dieses, du musst dich schonen. Ich weiß noch, als ich schwanger war mit meinem Sohn, habe ich als erstes dieses wie heißt das, warum man kein rohes Fleisch essen soll und kein
Toxoplasmose, meinst
du? Ja, genau, Toxoplasmose-Test gemacht und habe zu meinem Arzt gesagt, ich fahre jetzt nach Israel zu meiner Familie und bevor ich nach Israel fliege, da war ich Ende dritter Monat, möchte ich gerne den Toxoplasmose-Test, weil auf rohes Fleisch kann ich nicht verzichten. Ich kann auf ganz viel verzichten, ich esse auch kein Sushi, das ist mir eher wegen der verdorbenen Fisch und logischerweise Thunfisch wegen Blei und oder Lachs und so, das ist alles in Ordnung, aber ich möchte ab und zu ein Tatar essen. Abgesehen davon, dass ich das Gefühl hatte, mein Eisenspiegel tut das gut besser als die Tabletten. Und dann rief er mich an, irgendwie eine halbe Stunde vor dem Flug und hat gesagt, ja, es ist okay, der Toxoplasmose, und du hattest schon Toxoplasmose. Krieg einfach keine Lebensmittelvergiftung. Das war so mein Grund. Und meine Mutter hat immer rohen Rohmilchkäse gegessen, hat uns auch, und wir sind gesund geworden, Gott sei Dank. Klar gibt's immer Risiken, aber es ist immer so, wann ist zu viel zu viel? Wann packt man sich so in Watte, dass man quasi eben den Krankheitswert, der gar nicht da ist, du bist schwanger, du musst dich schonen, dann fangen Männer an, im Wir zu reden, das Plural, wo ich immer denke, nein, ich bin schwanger, nicht du. Wie siehst du das? Oder bin ich da auch wieder zu hart? Ich weiß es nicht.
Nee, das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Also neulich kam auch eine Patientin rein und meinte, sie ist selbst Zahnärztin und sagte zu mir, Mensch, Nadja, muss ich denn auf diesen Hormonzug aufspringen? Muss ich das denn mitmachen? Mir geht's doch so gut. Aber meine Freundinnen, die haben alle das Buch Woman on Fire gelesen, die sind alle voll auf dem Hormontrip. Mir geht's aber gut. Ich habe doch eigentlich gar keine Symptome. Muss ich denn da wirklich mitmachen? Und auf keinen Fall musst du irgendwie was machen, sondern du entscheidest selbst über, du wägst ab, was möchtest du? Und jetzt sind wir schon wieder ein bisschen weiter. Wir haben natürlich auch neue evidenzbasierte Alterungstheorien dazu, dass vielleicht Hormone auch vielleicht präventiv funktionieren könnten, bei Demenz zum Beispiel. Mhm. Dann muss man das auch miteinander ehrlicherweise besprechen und diese Daten offenlegen und abwägen, wenn es halt Demenzfälle zum Beispiel in der Familie gibt und man präventiv arbeiten möchte bei sowas.
Obwohl ich dann immer sagen würde, gut, der eine hatte Herpes, jetzt nimmt er die Hormone präventiv, aber Herpes, glaube ich, soll auch irgendwie für Demenz ursächlich sein. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist vielleicht auch der Unterschied, oder, in den letzten Jahren, dass man eben erkannt hat, was es in der Wissenschaft, was es für Möglichkeiten gibt, mit Hormonen präventiv zu arbeiten und das auch vorzu beugen. Wie ist es bei Jugendlichen, wenn Jugendliche zu dir in die Sprechstunde kommen und sagen, ich möchte die Pille?
Es kommt eigentlich nicht mehr vor.
Kommt nicht mehr vor?
Nee, die sind hormonmüde geworden. Also ich glaube, unsere Generation, die eigentlich noch mit 15 angefangen hat oder 17 spätestens die Pille zu nehmen, die ganze Zeit auf der Pille war, bis es irgendwann mal eine Entscheidung gab für oder gegen eine Familie, die Patientin finde ich ehrlicherweise kaum noch. Spannend. Diese Akzeptanz für diese Hormone sind in der neuen Generation nicht vorhanden. Die wollen den Zyklus lieber spüren, die wollen die Hormone nicht ausschalten. Die wollen den Zyklus weiter merken und eine Ovulation haben. Deshalb gibt's da die Verhütungsmittel eher Richtung Spiralen. Und wir legen mittlerweile auch schon 14- und 15-Jährigen tatsächlich Spiralen ein, einfach zum Schutz. Und genau.
Vor Schwangerschaft.
Vor Schwangerschaft, ja.
Gab's für dich Situationen, wo du dir gedacht hast, boah, wie sage ich das meiner Patientin jetzt? Ich habe irgendwie ein Ergebnis bekommen, das wirklich nicht sehr erfreulich ist, sei es Eierstock, Brustkrebs, was auch immer, Gebärmutter, Halskrebs, was auch immer da alles gibt noch an unschönen Diagnosen. Und wo du sagst, puh, das ist jetzt, ja, wie gehe ich das an?
Das sind natürlich die härtesten Diagnosen, die wir stellen, sind eigentlich letztendlich die Karzinomdiagnosen.
Mhm.
Und da habe ich so einen Fall erlebt, der mir sehr nahe gegangen ist. Das war eine 27-jährige Patientin, die 3 Monate zuvor das erste Mal bei uns vorstellig war mit einem Knoten in der Brust und dann Abklärungen erhielt, aber es sah weder im Ultraschall noch auch in der Mammographie suspekt oder bösartig aus. Und 3 Monate später war das Ding doppelt so groß. Wir haben dann die Biopsie gemacht und es war ein hochaggressiver Tumor. Und da hast du natürlich 2 Herausforderungen. Einmal hast du irgendwie 3 Monate verschenkt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine junge Patientin unter 30 mit einer Karzinomdiagnose. Und du reißt ihr quasi den Boden unter den Füßen weg. Die ganze Lebensplanung wird entrissen. Reisen geplant, Karriere, Studium abschließen, plötzlich sekundär. Es geht nur noch ums Überleben. Und plötzlich musst du einem sehr jungen Menschen sagen, dass es endlich sein kann. Was wichtig ist vor so einem Gespräch, und ich habe dieses Gespräch auch nicht alleine geführt, sondern es war nicht primär meine Patientin, aber sie war bei uns in der Permanence und da machen wir solche Gespräche meistens zu zweit und kümmern uns dann auch quasi im Vorfeld schon darum, dass wir vorbereitet sind für die Histologiebesprechung, wo wir dann diesen Befund miteinander persönlich, im persönlichen Rahmen besprechen. Es ist uns immer wichtig, dass letztendlich auch eine Begleitperson vielleicht dabei ist, die dann doch noch mithören kann, weil meistens die Patientinnen dann doch schockiert sind, geschockt sind, nicht alles aufnehmen können selber.
Ja, das lähmt, oder? Die Diagnose lähmt. Da hörst du nicht mehr zu.
Genau. Und wir müssen im Vorfeld halt schon wie so ein Wegweiser und einen Plan aufbauen für die Patientin, die wir dann schon bieten können. Und wenn du das dann auch hast, das Grundgerüst quasi der, wie geht's weiter? Brustzentrum, ein Tumorboard aufgleisen, die Breastcare Nurse zuziehen, schon Termine vielleicht im Vorfeld vorbereiten. Weil die Termine kannst du vorbereiten, die Patientinnen sind zu jeder Tages- und Nachtzeit dann bereit zu kommen. Die sind dann plötzlich einfach, es geht nur noch darum, möglichst schnell dann auch die Behandlung zu starten. Und bei diesen 27-Jährigen, diesen jungen Patientinnen, geht es natürlich auch darum, noch die Fertilität zu erhalten. Dass sie später vielleicht doch auch selber eigene Kinder kriegen kann. Das muss man da auch noch in den ganzen Prozess mit einbauen.
Hat die Patientin überlebt?
Die Patientin hat überlebt und dazu gibt es dann noch einen Teil 2 der Geschichte. Gut, dass du fragst. Und zwar, das war so ein Moment, wo ich echt einfach selber sehr bedauert habe, dass ich nicht 3 Monate früher eine Biopsie gemacht habe. Und die Patientin hat 6 Monate später nach begonnener Therapie angerufen und hat sich extremst bedankt. Sie selber ist Dänin und hat mir dann gesagt, sie ist so froh, dass wir diese Biopsie gemacht haben. Und wie das abgelaufen ist, und sie hatte dann wirklich schon alles hinter sich, OP und Chemotherapie, und hat für sich erkannt, und damals kamen gerade die ersten Studienergebnisse raus, dass es wohl daran gelegen haben muss, dass sie zu viel Alkohol konsumiert hat im Studium. Und das war für mich dann auch nochmal so ein Aha-Effekt. Also sie hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Sie hat gesagt, es wird nie mehr wieder was kommen. Da ist sie überzeugt davon. Und das war also wirklich ein Moment, da habe ich Gänsehaut gekriegt.
Ist denn der Zusammenhang so klar?
Die Toxizität von Alkohol ist recht unumstritten mittlerweile, dass es sich auch ohne, also die Dosis unabhängig ist, dass es tatsächlich Toxizitäten auslöst.
Mhm.
Ja.
Aber dass das
leider, ich trinke auch gerne ein Glas Shampoos.
Ich trinke auch gerne ein Glas Shampoos oder Wein, aber ich glaube, es kommt auch immer auf das an, was man auch noch isst dazu und so. Also es ist, ich denke, leider ernähren sich dann auch ganz viele Leute aus verschiedenen Gründen oder oftmals, weil sie es auch gar nicht sich leisten können anders, sehr schlecht. Aber sagt man dann in so einem, ich finde es noch spannend, wenn die Patientin anruft und dann sagt, weil sie so viel Alkohol im Studium getrunken hat, gibt man sich dann nicht auch ein bisschen so selbst die Schuld dazu? Muss man da dann nicht auch sagen, ist es eigentlich wahrscheinlich unabhängig von dem passiert? Oder wie reagiert man dann darauf?
Also sicherlich, also jetzt, sie war so ein Extrembeispiel und so habe ich das auch noch nie sonst erlebt. Aber wo es viel häufiger vorkommt, ist natürlich bei den Frühaborten, beim plötzlichen Verlust von Kindern in der frühen Schwangerschaftswoche. Da grübeln doch schon häufig die Patientinnen, das hast du vorhin angesprochen mit dem rohen Fleisch. Habe ich vielleicht was Falsches gegessen? Bin ich schuld, dass es nicht funktioniert und nicht hält? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe eine Flugreise gemacht. Oh mein Gott, ich war irgendwie 10.000 Meter oben im Himmel und hat das vielleicht die Strahlung ausgelöst? Und da muss man schon wieder relativieren, auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, also diese Mammakarzinom-Patientin, genau, und sie lebt und es geht ihr gut. Das sind mittlerweile einige Jahre vergangen und wir sehen sie natürlich regelmäßig in den Nachsorgen. Ja, und diese Dankbarkeit ist schon toll zu spüren.
Circa 85% der Krebsarten in der Schweiz bei Frauen ist Brustkrebs, habe ich gelesen. Und irgendwo anders, dass jede neunte
Achte.
Jede achte in den USA und neunte in der Schweiz oder wie auch immer, und es wird immer weniger. Siehst du die Zunahme auch in den letzten Jahren? Also kannst du das quasi in der Praxis sehen, was in den Statistiken steht?
Tatsächlich mit dem Brustkrebs, das spürten wir. Vor allem auch die jüngeren Patientinnen, die tatsächlich die Knoten in der Brust plötzlich entwickeln. Und das kriege ich mit. Und das ist mittlerweile jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Ja, das ist spürbar und wir machen halt auch einfach die Biopsien vor Ort. Das ist tatsächlich so.
Woran liegt das für dich?
Wenn ich das wüsste, würde ich einen Nobelpreis kriegen.
Das ist die $5 billion question.
Allerdings, genau. Beim Zervixkarzinom kann ich dir das genau erzählen, aber beim Brustkrebs, ja, ich glaube, das ist so multifaktoriell und die Einflüsse, die da auf die Brust peitschen, dass wir nicht wirklich einen Pauschalverdächtigen haben und es sind auch nicht die pauschalverdächtigen Hormone, die also böse sind und die uns immer diesen Brustkrebs bescheren, ganz sicher nicht.
Wenn du nochmal sagst, am Anfang, das fand ich sehr schön, dieses, oder sehr, sehr eindrücklich, wie die Schweizer sagen, dass du gerne die Patientinnen in den ganzen Lebenszyklus begleitest. Das heißt, jede achte Frau, das heißt, bei Brustkrebs jetzt zum Beispiel, das heißt, du wirst, die kommen mit 4, 5, 6 Jahren zu dir das erste Mal, dann Studium. Gut, jetzt bist du selber noch sehr jung. Ich sage das jetzt, weil wir fast gleich alt sind. wir sind noch sehr jung. Unsere Hormone machen noch keine Stimmungsschwankungen. Nee, du begleitest den ganzen Zyklus, du siehst verschiedene Stadien oder Stufen. Was ist für dich da wichtig in deiner Art, die Patienten kommunikativ zu begleiten? Oder was glaubst du, machst du vielleicht auch besser als viele Kollegen?
Also erstmal, weißt du, nach welcher Zeit Ärztinnen im Schnitt das erste Mal ihre Patientin unterbrechen?
Ja, man sagt, ich habe das, ich sage das immer in meinen Workshops, weil ich durfte vor ein paar, ich glaube vor 2 Jahren einen wunderbaren Workshop erleben mit einer Ärztin, die Gendermedizin in Stuhl vom Inselspital in Bern begleitet. Und die hat ein paar dieser Studien zitiert und sagt, ungefähr nach 2 Minuten, während Männer ungefähr unter 2 Minuten reden und Frauen über 5, wenn sie in die Notaufnahme kommen, da ging es um die Notaufnahme. Und deswegen werden die Männer falsch behandelt, weil sie weniger als 2 Minuten reden und die Frauen werden von Frauen und Männern falsch behandelt, weil sie eben unterbrochen werden nach 2 Minuten und man gar nicht zu Ende. Ist das das?
Es gibt tatsächlich noch eine andere Studie aus Kiel und die sagt, nach 11 bis 23 Sekunden wird im Erstkontakt die Patientin das erste Mal unterbrochen.
11 bis 23 Sekunden?
Ja.
Da hätte ich noch kaum eingeatmet.
Ja. Und als ich diese Studienergebnisse gehört habe, dann dachte ich, okay, gut, gib Raum. Gib dem Anliegen Raum. Ich meine, stell dir vor, du wartest als Patientin draußen. Manchmal haben wir eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Verzögerung in unseren Sprechstunden. Die Patientin hat etwas auf dem Herzen. Die ist vorbereitet und kommt teilweise auch mit einer Ausarbeitung zu uns und möchte ganz gern vortragen, was ihr Leid ist. Und dieses erste Aussprechen lassen, das ist so wichtig, dass sich die Patienten gehört fühlen in der Kommunikation. Dass da ganz viel auch einfach für mich schon drinsteckt als Ärztin an Differentialdiagnosen. Und ich mache es mir dadurch leichter, indem ich gut zuhöre.
Das Zuhören kommt in vielen Episoden des Podcasts rein und es ist immer so, man redet darüber so lapidar und sagt, das ist quasi, du musst gut zuhören, genauso wie du musst offene Fragen stellen und was bedeutet das eigentlich und was bedeutet, den Raum zu geben. Ich glaube, ich finde schön, was du sagst, wirklich den Raum geben und auch schaffen, dass die Leute und die Patientin sich wohlfühlen und reden können.
Im Alltag schaffen wir es dadurch, dass wir wirklich gesagt haben, wir geben einer regulären Sprechstundenpatientin 30 Minuten Zeit. Und das entspricht auch nicht dem Tarif, den wir dafür kriegen. Aber wir wollen uns die Zeit nehmen. Vielleicht auch einfach das noch. Also wir wollen darstellen, dass wir Zeit haben und wir nicht unter Druck sind. Und ich meine, gerade wenn du so Karzinombesprechungen machst, dann bist du sowieso ausgehebelt aus allem. Das musst du dir dann mit 1 bis 1,5 Stunden auch blocken. Da musst du dir die Zeit nehmen. Und wenn du dir Zeit nimmst und gerade am Anfang auch so einem Erstkontakt und Patientin lernt dich kennen und fühlt sich abgeholt, sie brauchen nicht jedes Mal ihre Zeit. Weil sie dir anfängt zu vertrauen, weil sie sich gehört fühlt.
Aber wenn du sagst, noch ein paar Sekunden unterbrochen, ist schon krass. Gell? Also da war ja 2 Minuten richtig lang.
Absolut. Genau.
Woran liegt
2 Minuten wäre schon toll.
2 Minuten wäre dann schon toll. Ist vielleicht es war eine Schweizer Studie. Die Deutschen sind schneller. Im Unterbrechen leider. Woran liegt das? Weil Ärzte glauben, dass sie alles wissen, was der Patient sagt?
Also ich glaube, das kommt noch aus einer früheren Gesellschaftsform. Die sind Direktiven, Autoritären, Leitenden. Man hat viel Zeit oder Zeitdruck oder fühlt sich auch unter Druck, weil das Wartezimmer vielleicht voll ist. Als Ärztin. Ja, ich glaube, daran liegt's.
Wenn du sagst, es gibt dir die Zeit, auch Differentialdiagnosen zu stellen, das heißt, du hörst Sachen raus, die zwischen den Zeilen sind.
Exakt.
Und also
da musst
sie
du
hat
gezielt
gar keine Hormonprobleme.
Natürlich nachfragen und offen nachfragen, das hast du vorhin auch schon gesagt, genau. Also ich finde, du musst erkennen, wer vor dir sitzt. Du musst die Patientin letztendlich selbst das Problem teilweise erkennen lassen. Nicht jede Stimmungsschwankung zwischen 38 und 58 sind auf die Wechseljahre zurückzuführen, zum Beispiel.
Naja, wird sofort kategorisiert.
Ja.
Erkennst du schon, wenn die Person deine Praxis betrifft oder dein Behandlungszimmer, apropos kategorisieren, Oder merkst du schon oder glaubst du schon, oh, das wird jetzt ein leichtes oder ein schwieriges? Ich frage deswegen, weil einer meiner Podcast-Gäste, Pedro Sanchez, ein wunderbarer Coiffeur aus Zürich, sagte, wenn du das 30 Jahre lang machst, dann siehst du schon, wenn die Leute reinkommen. Weiß die Person, was er ihm oder ihr steht und B, wie will die Haare gewaschen kriegen? Und das fand ich faszinierend. Ist das bei euch auch so, dass du sagst, ich sehe eigentlich schon, wie die reinkommen, was die Person vielleicht auch braucht?
Auf jeden Fall. Also da ist natürlich einfach allen voran, die Patientin, die reinkommt, erstmal in der Tasche wühlt und ihre Ausarbeitung rauszieht.
Ausarbeitung meinst du, sie hat bei ChatGPT und Dr. Google schon alles sich angeguckt und 2 Drittmeinungen eingeholt?
Absolut. Genau, also letztendlich viel Wissen, aber aus den Zusammenhängen gerissen und du musst es dann quasi nachher wieder ins richtige Licht drücken, auf Deutsch.
Okay.
Und es ist teilweise dann schon so, dass du weißt, oh Gott, ja, das dauert jetzt länger. Oder atme, meine Liebe.
Denkst du dir selber 1, 2, 3.
Ja.
Nadja, breathe.
Ja, und aber auch die und natürlich nachher hinterher umso besser. Also auch so eine Patientin, die dann mit diversen Anliegen kommt, das kannst du ja nicht alles in einem Mal erledigen und musst du wieder einbestellen und musst du auch abholen und du kannst es ja auch nicht alles in einem Tag lösen. Du musst ein Follow-up machen, du musst gucken, funktioniert deine Strategie und das wird dann auch weniger auf der Liste glücklicherweise.
Aber kommen die richtig mit Listen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Die haben dann eine Excel-File oder eine PDF mit Datei?
Ja, genau. Also teilweise kommen sie dann mit dem Remarkable oder mit dem File of Facts und haben wirklich mehrere Seiten handschriftlich ausgearbeitete Formulierungen dabei. Ja.
Glaubst du, das kommt auch davon, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass das davon kommt, dass die, dass wir Frauen grundsätzlich auch besonders richtig uns ausdrücken wollen. Mehr noch vielleicht, Ausnahmen gibt es immer, als unsere männlichen Counterparts. Also dieses, ich will wirklich alles richtig gemacht haben. Ich will nichts vergessen haben. Wenn Frau Dr. Pauli mich fragt, wann war die Periode, will ich es wirklich bis auf die Minute genau wissen. Ich weiß es zum Beispiel nie. Immer wenn ich in eine Praxis komme und man mich fragt, wann war ihr letzter Zyklus, denke ich so, muss ich mal drüber nachdenken. Aber ich bin immer beeindruckt, wenn Leute das, das alles so genau wissen. Ist es das, dass wir besonders gut sein wollen oder ist es einfach nur eben eine Charaktereigenschaft von manchen diesen Frauen?
Also besonders gut sein generell wollen Frauen. Das ist schon, stimmt schon, da gebe ich dir völlig recht. Und auch Frauen untereinander sind viel härter untereinander in der Bewertung, als wenn auch nur ein Mann dabei wäre. Das ist ja auch sowas, was so fasziniert immer wieder in der Wahrnehmung. Ja, also klar, also ein gewisser Perfektionismus ist da natürlich dabei und gerade in Zürich, wir haben so viele Experts, internationale Patientinnen, die irgendwie Zugriff haben auf natürlich alle Versionen von ChatGPT und sonstiger künstlicher Intelligenz und natürlich auch mit ihrem universitären Wissen extrem viel mitbringen, was es natürlich auch unglaublich ja spannend macht für mich im Alltag. Natürlich oder challenged, da muss ich teilweise auch sagen, Moment, bis zu dem Punkt, ich werde nachlesen, aber ich kann es Ihnen gerade einfach nicht sagen.
Mhm. Mhm.
Also ich bin ehrlich, ich kann das auch nicht alles aus dem Ärmel schütteln. Ich muss da teilweise auch nochmal Recherche betreiben, aber ich kann es Ihnen beim nächsten Mal sagen.
Ich glaube, es hat auch wirklich was damit zu tun mit deinem Berufsfeld, dass die Intimität, die du auch am Anfang erwähnt hast, natürlich sehr viel größer ist als bei manchen Berufsfeldern. Ich persönlich habe selten tolle Gynäkologinnen und Gynäkologen getroffen, bis auf jetzt in der Schweiz sicherlich dich. Und in Deutschland, bevor ich in die Schweiz kam, hatte ich einen Gynäkologen, Dr. Birkner hieß der, an dieser Stelle sei er liebevollst erwähnt. Der hat meinen Sohn auf die Welt gebracht und der hatte einen unglaublichen Humor oder hat den wahrscheinlich immer noch. Und seine Frau ist Hebamme und die hat ihm anscheinend immer gesagt, er dürfte bei den Patientinnen bitte nicht diesen Humor anwenden, weil sie das nicht verstehen. Und ich habe immer gesagt, bei mir kann er alles sagen. Ich glaube, deswegen funktioniert, deswegen klickten wir sprichwörtlich so gut miteinander. Er sah auch immer aus wie Ken von Barbie. Er hatte so weiße Lackschuhe an, war sehr eigentlich ein gut aussehender Mann, aber mit diesem so grau meliertes Haar. Und er war fantastisch in allem. Und dann kam ich in die Schweiz und habe sehr, sehr lange gesucht, weil ich auch dachte, ich suche so einen männlichen, ich brauche wieder so einen Dr. Birkner. Und bin kläglichst gescheitert. Auf der einen Seite, weil ich selten Menschen getroffen habe, die A, wirklich gut zuhören und B, die meisten davon waren grottig humorlos. Und ich finde, wenn schon Intimität so groß, also wenn man schon wirklich nackt vor jemandem auf so einem Stuhl sitzt, was ja wirklich Männer, männliche Zuhörer können sich das nicht so vorstellen, außer sie begleiten ihre Frauen und selbst dann wissen sie nicht, wie sich das anfühlt. Doch vielleicht, wenn man zum Urologen muss. Aber das ist so auch nicht wirklich das Angenehmste. Und wenn dann einer keinen Humor hat, finde ich das auch nochmal besonders schwierig. Deswegen meine Frage dazu, begegnest du dann denen, die eben das Exposé ihrer ganzen Präkonsultationen, bevor sie zu dir kommen, aber auch denen, die vielleicht anders ticken und sehr kurz angebunden sind, auch mit Humor? Oder sagst du, das ist auch manchmal schwierig, weil man nicht weiß, wie die darauf reagieren?
Allerdings, das kann ganz schön in die Hose gehen mit dem Humor. Dazu sei mein lieber Kollege Toni zitiert an dieser Stelle. Toni kommt aus Berlin und hat so eine Berliner Schnauze und kam in die Gynäkologie zu mir 2013 und traf im Notfall auf ein Paar mit reproduktiven Schwierigkeiten. Und sowohl er hatte ein schlechtes Spermiogramm, als auch die Patientin hatte Probleme. Die hatte mal eine Chlamydieninfektion und sie konnten nur künstlich quasi die künstliche Befruchtung in Erwägung ziehen. Und der Toni sagte so im saloppen Satz, und er meinte, das ist sicherlich überhaupt nicht böse, und mit seiner Berliner Schnauze, oh, da haben sich ja zwei gefunden. Wer Toni kennt, das ist wirklich ein völlig wertfreier Mensch. Aber das schlug Wellen. Und das schlug Wellen in der Schweiz, weil das überhaupt nicht ankam.
Dass ein Arzt sowas sagt.
Dass ein Arzt sowas sagt, genau. Ja. Also mit Humor, ja. Ich weiß aber auch, bei wem ich den Humor einsetzen kann und wer so ähnlich auf meiner Wellenlänge schwimmt.
Ja. Du und ich. In welche Fettnäpfchen, wenn wir schon bei Fettnäpfchen sind, bist du mal getreten, unabsichtlicherweise? Gab's die überhaupt? Ich kann mir schwer vorstellen bei dir.
Oh. Wie lieb, danke.
Wenn man dir so zuhört. Aber gab's mal welche, wo du selber gesagt hast, oh shit, das war jetzt kommunikativ oder interaktiv vielleicht nicht so ganz?
Also ich war mal sprachlos, als ein Mann, das war so eine Situation, wie du gerade beschrieben hast. Ein Mann steht neben einem gynäkologischen Stuhl, ist erste Mal dabei bei einer Gynäkologin, bei einer gynäkologischen Untersuchung, steht so bei der Patientin am Kopf und ich mache die Untersuchung von unten und anschließend natürlich auch, um das Kind das erste Mal zu sehen, einen transvaginalen Ultraschall und rolle dieses Kondom, was wir benutzen, über die Ultraschallsonde und dann sagt er ganz furztrocken, Sie können aber auch gut Kondome abrollen. Und Jenny, wirklich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das irgendwie was mit Kondomen zu tun hat. Ich habe da einfach schlicht und ergreifend gar nicht gewusst, was ich sagen sollte. Da fiel mir dann nichts mehr ein. Ich war so fertig und jedes Mal jetzt, wenn ich das Kondom abrolle, denke ich, um Gottes Willen.
Mach es bloß nicht so, dass wieder so ein Kommentar kommt. So nach dem
genau,
Motto.
Genau. Bitte nicht.
Du hast eben in der Anekdote von diesem Ehepärchen auch noch ein Thema angesprochen, was ich im Zusammenhang mit Gynäkologie so wichtig finde, wie jetzt über Menopause oder Perimenopause oder Pubertät, auch mit Hormonen, zu sprechen, und zwar reproduktive Medizin. Gibt es Momente, wo du Paaren sagst, jetzt haben wir es 20 Mal probiert, mit In-vitro-Fertilisation, mit Spritzen, mit was auch immer, eigentlich ist es jetzt irgendwann mal nicht mehr sinnvoll, weiterzumachen? Oder sagst du, das überlässt du dem Patienten selber, dem mündigen Patienten, der mündigen Patientin sozusagen?
Also was ich wichtig finde, ist, dass du die Evidenz dazu aufsagst und die realistischen Zahlen im Hintergrund, die es einfach gibt. Neulich war eine 45-jährige Patientin bei mir, in die Reproduktionsmedizin in Anspruch nimmt und immer noch aktuell ihre eigenen Eizellen also quasi stimuliert und immer wieder das versucht mit dem 45-jährigen Material. Und wir müssen einfach sagen,
das klingt auch.
Ja, ich muss es einfach so benennen. Also mit den 45-jährigen Eizellen, die einfach schon gealtert sind. Und da ist halt einfach wirklich schwer, noch ein valides Follikel rauszukriegen, das sich dann nachher auch tatsächlich hält. Und es endete auch wieder diesmal in einem Abort bei ihr und sie hat aber noch 19 Eizellen von einer von einem Social Freezing auf Eis. Und dann ging das um diese Diskussion, nee, ich will noch nicht an diese 19 jüngeren Eizellen dran, ich möchte es mit 45 probieren, dass ich die beim zweiten Kind probieren kann, die 19. Dann musste ich die auch mal schütteln und habe auch ehrlicherweise gesagt, ja, warum gehen wir denn jetzt, bevor wir überhaupt über das zweite nachdenken, nicht mehr fürs erste an die 19, die wir ja jünger haben. Also ich versuche die schon zu leiten und die Sinnhaftigkeit natürlich und die Chancen zu optimieren. Und meistens kommt natürlich dann auch die Frage, was würden Sie denn an meiner Stelle machen?
Ja, was sagst du? Finito.
Genau, und dann sage ich auch einfach mal, dann aufhören oder beenden oder es macht keinen Sinn oder jetzt haben sie halt nur noch die Chance mit Oozytenspende.
Mit was bitte?
Mit Eizellspende, schwanger zu werden.
Ah, okay. Mhm.
Genau.
Es ist, ich war letztes Wochenende in Italien und durfte eine Massage genießen und unterhielt mich dann, es liegt an mir, weil ich eben Menschen so, die Geschichten von Menschen sehr spannend finde und immer wissen will, wie jemand wohin kommt, wo er gerade ist und warum, weshalb. Und unterhielte mich mit dieser unglaublich entzückenden Masseurin. Und sie erzählte mir, Spanierin, lebt jetzt in Italien, dass es in Italien durch die neuen Gesetze von Giorgia Meloni so wahnsinnig schwierig geworden ist, weil sie und ihre Frau, und zwar eine sehr junge Frau noch, gerne ein Kind hätten durch eine fremde Samenspende. Mhm. Sie das aber nur noch in Spanien dürfte, könnte aber dann nicht mit dem Kind einreisen und dort mit ihrer verheirateten oder im Konkubinat lebenden Frau dieses Kind als gemeinsames Paar großziehen, weil es laut italienischem Gesetz jetzt verboten ist. Und die Traurigkeit dieser sehr jungen, ich würde sagen Anfang 30-jährigen Frau, hat mich zutiefst erschüttert. Sie entschuldigte sich danach auch und meinte, das wäre jetzt keine richtige Konversation gewesen für die Massage. Und ich habe gesagt, nein, ich fand das total spannend und auch, wie offen sie darüber redet. Und es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Es ist natürlich so, denke ich, oder, dass dieser Wunsch, ein Kind zu haben, oder eine Bekannte von mir, die wollte unbedingt 4 Kinder, hat gesagt, sie ist nicht vollständig ohne das 4. Kind. Das hat dann auch noch geklappt. Dass das teilweise unglaublich groß sein kann, oder? Und dann wahrscheinlich auch alle rationalen, wie bei deiner Frau, die dann mit 45 sagt, ich möchte noch das 1. und 2. und am besten noch eine Großfamilie, dass das irgendwie gegen den Wind schlägt, oder?
Mhm. Wir sind auf der Welt nur wegen einem. Evolutionärer Gedanke ist nur die Vermehrung. Alles andere ist sekundär. Und das ist es, um was es geht im Leben eigentlich. Und das treibt eigentlich letztendlich so gut wie jede Frau irgendwann, die ein Bewusstsein bekommt für das Ende der reproduktiven Phase auch letztendlich in diese Gedanken, ja, will ich Mutter sein oder will ich ein Familienleben führen, auch in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, die ich oft begleite. Ich habe wunderbare Frauenpaare begleitet, die zum Glück durch Samenspende tolle Kinder gekriegt haben. Mhm. Die seien auch an dieser Stelle herzlich gegrüßt. es ist, glaube ich, wirklich unser Urinstinkt, den wir uns einfach nicht abtrainieren können. Und da können wir Feministinnen sein und Grundgedanken in den letzten 100 Jahren über den Haufen geschmissen worden sein, auch durch die Entwicklung der Pille und durch die Freiheit der Sexualität. Aber die Vermehrung ist letztendlich das, auch im Tierreich, um das geht's. Und dieser Gedanke von dieser Masseurin, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ich würde sie unbedingt unterstützen, dass sie es macht.
Egal, was es für Konsequenzen
hat. Egal, was für Konsequenzen hat. Sie muss es durchsetzen, sie muss es machen, koste es, was es wolle.
Das hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich ihr erzählt habe von Bekannten, die vielleicht in Ehen waren, wo der Mann kein Kind haben wollte und unglücklich waren, dann hat sie gesagt, du musst den Mann verlassen. Ja. Du kannst doch dein Leben nicht wegen einem Mann, der kein Kind haben will, quasi.
Absolut. Da hat sie so recht.
Auf Eis legen, dann musst du ihn verlassen, oder? Es war ein Zufall.
Ja, genau. Also du kannst ja nicht, die Partnerschaft gibt ja keine Garantie dafür, dass du natürlich auch nachher einen Vater hast für das Kind.
Ja, das, genau. Das musst du halt akzeptieren dann, dass es das dann nicht ist. Und wenn du den Mann liebst und von dem Kind haben willst, kriegst du halt ein Kind, aber dann ist der vielleicht nicht da. Damit musst du leben. Aber
da können wir heutzutage auch leben. Diese Diskussion dürfen wir führen. Und zum Glück sind wir in der Lage, auch alleine die Kinder großzuziehen. Und auch in einer absoluten Liebe entstandene Kinder können nachher ohne einen Elternteil groß werden. Auch das funktioniert heutzutage sehr gut.
Wie siehst du auf der anderen Seite die Diskussion, die wir führen über Abtreibung? Wie blickst du da drauf? Gerade auch in Deutschland, aber auch in den USA. Ich meine, das ist schwierig.
Genau, ich habe in Köln damals nur in katholischen Krankenhäusern gearbeitet. Und damals war das natürlich ein totales Tabu. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen und plötzlich musste ich dann Abtreibung durchführen. Und ich hatte eigentlich sonst gesagt, ich mache das grundsätzlich nicht. Mhm. Und ich mache es auch ehrlicherweise operativ nicht, aber ich gebe die Medikamente ab von Abtreibungen und berate da auch offen. Und ehrlicherweise, wir hatten 2023 222 Abtreibungen bei uns an unserem Standort. Mhm. Und das ist schon eine ganz gute Hausnummer. Ja, also
du meinst an viel?
Viel, ja, genau. Das ist schon relativ ordentlich. Wenn man überlegt, wie viele Kinder da dann nicht auf die Welt gekommen sind durch Abtreibung. Und wir beraten offen natürlich. Und jedes Kind, was ich auch geschafft habe, da zu beraten, dass es behalten wird, ist natürlich auch mein Kind, sag ich so. Mhm. Ja, aber ich verstehe auch die Situation, in der sich Frauen teilweise befinden und einfach keine Kinder jetzt gerade gewünscht sind. Und ich berate natürlich eine 17-Jährige, die versehentlich schwanger geworden ist, weil sie keine Pille genommen hat zum Beispiel. Anders als eine Anfang 30-Jährige, die ja eigentlich weiß, was sie tut und auch in einer anderen Lebenssituation vielleicht steht. Und die vielleicht auch nur mit 32 einmal schwanger wird und danach schwierig ist, wieder schwanger zu kriegen. Mhm. Also da muss man auch ein bisschen relativieren. Ja, warum soll denn jetzt dieses Kind mit 32 nicht leben dürfen und warum wollen sie jetzt mit 34? Dann darf es aber entstehen. Was ist da der Unterschied? So viel Unterschied kann es einfach in 2 Jahren nicht sein.
Ich habe in Wien studiert und fand das sehr eindrücklich. In der Gegend, wo ich gewohnt habe, gab es diese, ich weiß den Namen nicht, es war eine amerikanisch kann es nicht sein, englische Klinik oder der Name war von einer Engländerin und die haben die ersten Abtreibungen in Österreich durchgeführt. Und das waren Straßenzüge jeden Tag, wo die Abtreibungsgegnerinnen und Gegner oder die eben anderer Meinung waren, vor dieser Tür standen. Und ich habe erlebt, wie Frauen, die sich dort behandeln mussten, wollten, konnten, durch diese Straßenzüge durchgehen mussten und von diesen Menschen extremst schikaniert wurden, extremst niedergemacht wurden mit so Schildern von den toten Föten und was auch immer. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich kann damit wenig anfangen und finde es ganz furchtbar, wenn man Menschen dadurch auch verurteilt, egal wie jetzt die eigene Meinung dann dazu auch ist. Hat sich in den letzten Jahren für dich da was verändert? Ich habe das Gefühl, wir werden konservativer wieder.
Also in den USA sicherlich. Also das, was da passiert, ist ja unglaublich. Mhm. Ich finde ehrlicherweise, wir nehmen so wahr oder gerade in der Corona-Zeit auch einfach, dass ich so prognostizieren konnte, es werden mehr Kinder geboren. Das lag daran, dass da auch in der Zeit unsere Abtreibungsrate so in die Höhe ging. Wir werden leichtfertiger mit Leben, finde ich, und mit der Verhütung vielleicht. Eben diese Hormonmüdigkeit habe ich vorhin schon angesprochen. Ja. Wieso duldet man vielleicht, dass man diese riesenhohen Hormone mit Medikamenten oder einer Abtreibung wieder runterhauen kann? Ja.
Was du sagst, finde ich spannend sehe ich auch. Ich glaube, dieses, wir werden leichtfertiger mit Leben, finde ich einen spannenden Gedankengang. Ich glaube, in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir können alles sofort jetzt, wir können alles wissen, wir können alles haben, wir können jederzeit unser Leben ändern, wenn wir wollten. Es ist nichts mehr schwer zu bekommen, zumindest hier in unserem, Gott sei Dank in der Schweiz, wo wir leben können, in Europa eigentlich auch, wenn wir den Rest der Welt angucken, ist die Situation nochmal eine ganz andere. Aber in dem, wo wir viele Luxusprobleme, wenn man das jetzt mal so lapidar sagen kann, haben, das kommt auch ein bisschen daher, denke ich, dass wir einfach sagen, ja, werde ich halt schwanger, treibe ich ab oder weiß ich nicht, mache ich das, kann ich ja das nehmen oder habe ich Kopfweh, nehme ich eine Pille. Also es ist so,
Es ist so leicht geworden, ganz genau. Also es stimmt, was du sagst, ja, genau. Also,
und dann hatten wir natürlich auch in den 90er Jahren durch die HIV-Krankheit, die aufkam, durch HIV irgendwie auch einen anderen Umgang, glaube ich, mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Auch da sieht man ja, glaube ich, einen Uptick, ne, im Moment wieder. Also auch das ist ja, seitdem AIDS so den Horror verloren hat, man sagt, man kann damit leben, man muss nicht mehr so sterben. Und mir sind noch die Bilder von Freddie Mercury, die damals auf der Bravo waren in den 80er Jahren. Ich werde das nie vergessen, dieses Bild von diesem armen Mann, der da mit diesen Hämatomen oder diesen, genau, Hautläsionen da, wie sagt man auch immer, abgebildet war und geschwächt durch AIDS. Das werde ich nie vergessen, das kriege ich nicht aus dem Kopf raus. Aber das hat die jüngere Generation, also die jetzt Jugendliche sind oder Mitte 20, nicht mehr.
Genau, also auch die geschlechtsübertragenden Krankheiten, die wir da behandeln, die können ja alle behandelt werden. Die haben auch so, also nicht nur HIV, sondern Chlamydien. Gut, dann nehme ich halt ein Antibiotikum dagegen. Es wird schon festgestellt werden.
Also Tripper.
Tripper nimmt wieder zu. Ja, ich habe jahrelang gar keinen Tripper gesehen und plötzlich ganz häufig wieder. Also muss man ehrlicherweise sagen, neulich habe ich auch einer Patientin gesagt, jetzt hatte sie das dritte Mal den Tripper dabei. Was ist an diesem Mann so toll? Der muss ja ein Hengst im Bett sein, dass sie dreimal von diesem Typen diesen Tripper mitbringt und der sich auch jedes Mal nicht behandeln lässt. Die wurde ja jedes Mal von uns behandelt. Manchmal möchtest du die Leute schütteln und sagen, Mann, mach doch einfach den Kopf auf.
Was ist die Spätfolge von Tripper? Gibt es da eine Spätfolge?
Ja, es geht ins Hirn.
Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Beruf mit sehr vielen solchen auch Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann und damit umgehen musst. Wie ist das? Eine Frage hätte ich noch in den letzten Jahren. Wie hat sich deine Arbeit verändert? Auch du hast schon gesagt, die Leute kommen teilweise informierter oder haben ihren eigenen Excel-File dabei. Hat sich das noch? Sagst du, was hat sich geändert? Was gibt's was, wo du von der Zeit, wo du als junges Mädchen mit 16 das erste Mal das Praktikum gemacht hast, bis jetzt?
Ja, zum Glück hat sich ja die Frauengesundheit massiv entwickelt. Da denke ich an die Vorsorge. Die Vorsorge wurde in Deutschland eingeführt, also das Gebärmutter-Halskrebs-Screening im Jahr 1971. Mhm. Meine eigene Schwiegermutter, Gynäkologin in Köln, hat die große Praxis in Köln-Klettenberg gehabt mit einem eigenen zytologischen Labor und hat erzählt von Zeiten, als es eingeführt wurde, dieses Screening, dass die Patientinnen angestanden haben für ihren Gebärmutterhalskrebsabstrich bis auf die Straße. Und damals war es halt einfach das erste Screening, und es ist auch wirklich das Screening, was nach wie vor bis heutzutage das Screening ist, was die meisten folgende Todesfälle vermieden hat und vermeiden konnte durch die Einführung dieses Screenings. Mittlerweile wissen wir aber Gott sei Dank viel mehr darüber, und das hat sich in der Zeit, als ich quasi junge Studentin war und dann Assistenzärztin war, einfach das Wissen darum, um auch die Ursache des Gebärmutterhalskrebses hat sich massiv erweitert, dadurch, dass der Harald zu Hause in den 80er Jahren entdeckt hatte, dass Nonnen keinen Gebärmutterhalskrebs kriegen und promiskuitive Frauen mit viel Sex in ihrem Leben häufiger. Und aus dieser Beobachtung raus kam dann, da muss doch eine Übertragung stattfinden, und darauf kam man dann auf diese HPV-Viren, humane Papillomaviren. Und er konnte dann Anfang der 80er Jahre HPV 16 und 18 extrahieren. Und schließlich auch dann in den 2000er Jahren konnten wir die Impfung einführen für die folgenden Generationen, die dann nicht mehr unter Gebärmutterhalskrebs leiden müssen, weil wir die hauptsächlichen Formen der pathologischen HPV-Viren impfen können.
Hat nicht Irland oder Schottland? Irland, ne, hat's ausgerottet. Oder ist Schottland? Nee, Irland muss es sein.
Weil sie
durchgängig Männer wie Frauen, also Jungs wie Mädchen impfen. Ab welchem Alter würdest du das empfehlen?
Also meine zwei Großen sind schon geimpft ab 11. Mhm.
Ab 11, das heißt, meinen Sohn könnte ich impfen lassen dagegen, sozusagen.
Genau, ja. Und es sind dann auch quasi vom ersten Geschlechtsverkehr nur 2 Impfungen. Mhm. Mit Aufnahme des ersten Geschlechtsverkehrs oder ab 16 3 Impfungen.
Und die Impfung, als man für alle, die zuhören würden und Angst vor Impfungen haben seit der Corona-Impfung oder auch schon davor, ist ohne große Nebenwirkungen.
Ohne große Nebenwirkungen, wirklich.
Ist spannend, ne? Wie sich das auch da, die Kommunikation. Ich habe neulich im Fernsehen mir in Deutschland die Aufarbeitung bei Markus Lanz der Corona-Pandemie angehört. Mhm. Und da saßen jetzt bis auf Drosten die ganzen Virologen, die man quasi da in Deutschland gehört hat. Und ich musste erschreckend feststellen, dass da ganz viel Ego und wenig Substanz war. Ganz viel, wie stehe ich in der Öffentlichkeit da, was ich nachvollziehen kann. Aber es ging weniger wieder um die Patienten, um die Sache, um die Ängste kommunikativ zu nehmen, sondern sehr viel, du hast Fehler gemacht und du. Und ich denke, das hilft uns in der Impfdebatte eben auch nicht, in der Kommunikation.
Überhaupt nicht. Aber eben da nochmal mein Appell an alle mit Kindern, wirklich zu impfen, weil wir können eine Krebserkrankung, und das ist wirklich 1:1, wir wissen, dass dieser HPV-Virus Krebs auslöst, wir können diese ausrotten. Und eben schon mit dem zytologischen Screening-Programm, von dem ich erzählt habe, konnten wir damals um 50% einfach die Inzidenzrate senken. Und jetzt könnten wir das wirklich auf null kriegen. Ich habe da immer noch eine Patientin im Kopf, die kam in die Permanence gelaufen mit vaginaler Blutung, Mitte 20. Da dachte ich an nichts Böses. Und Blutungsstörungen. Mit Mitte 20 kann das so alles sein. Aber ich habe nicht gedacht, dass das ein Cervixkarzinom sein könnte. Ich habe sie untersucht und mir ist der Krebs regelrecht aus der Scheide gelaufen. Ich habe Biopsien gemacht und habe sie gleich wieder einbestellt. Und was sie mir aber beim ersten Mal nicht gesagt hat, ist, dass sie im Alter von 3 Jahren eine Leukämie hatte und mit Chemotherapie behandelt wurde. Auf gut Deutsch, die hatte überhaupt keine Grundimmunisierung generell in ihrem Leben oder eine Abwehrhaltung gegen diese HPV-Viren. Und die konnte dann quasi gar nicht selbst überhaupt etwas bekämpfen und hatte dann mit 26 einen massiven Befund und den hat sie, die Gebärmutter hat sie gekostet. Und sie lebt immer noch, glücklicherweise. Genau, aber damit natürlich eigene Kinder oder eigene Kinder austragen.
Deswegen auch die Jungs halt impfen, ne? Deswegen auch die Jungs impfen, damit die nicht die ganz Überträger genau sind. Weil die haben ja nicht das sieht man ja auch jetzt leider mit der Masernimpfung. Ein riesiges
genau,
Thema.
Genau.
Also jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen, aber ich finde, wenn es dann Krankheiten gibt, die anderen eben auch mit in Mitleidenschaft ziehen können, wenn man es für sich selber entscheiden kann, dann ist es in Ordnung. Wenn es aber wie bei Masern auch eben die Ansteckungsgefahr so groß ist und das, was dann bei anderen einen tödlichen Verlauf zum Beispiel auch nehmen könnte, ist es eine andere Diskussion. Ich finde, das hat alles wieder, weil wir ja heute war es ein sehr medizinischer Podcast in vielen Dingen. Ich bin sehr froh darüber, weil man merkt auch da, wenn die richtige Kommunikation nicht stattfindet und du es nicht mit deinen Patienten klicken lässt, dann geht es eben nicht nur darum, dass ein Patient oder eine Patientin sagt, ich gehe jetzt zum anderen Arzt und beendet die Beziehung mit dem Arzt oder der Ärztin, sondern eben, dass auch Fehlbehandlungen, Fehldiagnosen gestellt werden können oder sehr viel leichter gestellt werden, als es ist, wenn man die richtige Kommunikation ist. Ich danke dir für den Einblick in deine Welt als Gynäkologin. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wenn jemand nicht in Zürich ist und nicht so schnell zu euch kommen kann, wie findet sie oder wie findet man als Frau, wenn man auf der Suche ist nach einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin, die Gynäkologin, die für einen passt? Jetzt nicht einfach nur, ich google jetzt, sondern wann würdest du sagen, hey, das ist sicherlich eine gute Person?
Also ich würde sagen, wenn es Klick macht, wenn du wirklich in dem Erstkontakt merkst, ja, ich fühle mich abgeholt und ich wurde mit Zeit angeschaut und ich fühle mich ernst genommen. Ich glaube, das ist wirklich die Grundlage und die Grundhaltung von mir. Und es gibt wunderbare Kolleginnen draußen in der Welt, die alle sehr, sehr gute Medizin machen. Und wenn wir, glaube ich, zusammenhalten, dann machen wir die Welt besser.
Sind wir in der Schweiz ein guter Standort? Also würdest du sagen, dass es die medizinische Versorgung, was die Gynäkologie anbetrifft, ist in der Schweiz, abgesehen vom Klischee, dass wir immer noch in Europa ein super, zwar teures, aber super Gesundheitsversorgung haben, würdest du sagen, wir stehen im Vergleich zu den europäischen Nachbarn wirklich auch, was die Gynäkologie betrifft, gut da? Oder sagst du, da ist auch noch was zu verbessern?
Ich muss ehrlich sagen, wir sind da auf einer sehr guten Insel. Und sehr gut aufgehoben, sieht man auch an den Krebsstatistiken, die einfach deutlich niedriger sind als sonst im europäischen Umland. Das ist schon, also das Gesundheitssystem funktioniert sehr gut in der Schweiz.
Ich habe meinen Pass seit 4 Wochen. Das höre ich dann natürlich gerne als Neuschweizerin. Ich bedanke mich bei dir, Nadja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights. Und es hat mich sehr gefreut, dir zuzuhören. Ich fand das sehr, sehr spannend.
Dir auch, Jenny. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Es hat mich unglaublich gefreut, hier zu sein.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's Make It Click.